Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Abend, danken dir für unseren Bruder, den du uns gesandt hast. Wir bitten dich für ihn, wir bitten dich um Weisheit und Verständnis, von deinem Wort her lebendig gemacht durch deinen Geist. Nimm du diesen Abend in deine Hand, segne du, präge du, gestalte du, wie es dir gefällt. Und nun hast du unsere Gebete erhört, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen, die lauten und die stillen, auch um unseren evangelistischen Gottesdienst am Sonntagnachmittag. Herr Jesus, ist doch zutiefst deine Sache. Du hast uns ausgesandt, dein Wort in diese verlorene Welt auszustreuen als Samen. Und es ist deine Sache, dass dieser Same auf fruchtbaren Boden fällt und dass du Herzen willig machst und vorbereitest. Und darum bitten wir dich, dass dieses Wunder wieder geschehen darf, dass Menschen vom Tod zum Leben hindurchdringen, geistlich geboren werden, von oben, von dir ins Leben gezeugt werden. Hab du Dank, dass du uns adelst, als deine Mitarbeiter dein Wort zu sagen. Deine wunderbare Botschaft, dein Evangelium von der Rettung und von der Gnade in Christus. Und so wollen wir ganz bewusst deinen Namen hoch erheben und dich ehren und preisen. Gepriesen seist du. Amen.
Unser Thema heute Abend: Gott und die Völker. Wir können die Lichter ein bisschen mehr dimmen. Weltgeschehnisse aus biblischer Sicht. Falls Sie in der Tasche Ihr Handy noch anhaben, können Sie das bitte jetzt leise stellen. Es gibt bei uns in Nordamerika, wo ich herkomme, einen Spruch von einem amerikanischen Dichter: Good fences make good neighbors. Für die, die Englisch nicht können, gute Zäune machen gute Nachbarn. Steht zwar nicht in der Bibel, aber das ist, glaube ich, nicht ganz unbiblisch, wenn man es richtig versteht. Ich denke, jeder Mensch, jede Ehe, jede Familie, jede Freundschaft braucht auch seine klar abgesteckten Grenzen. Meine Frau und ich haben 3 Jahre mit unseren 4 Kindern hier in Deutschland gelebt. Wir haben unter drogengefährdete junge Menschen in der Pfalz gearbeitet. Das heißt, wir sind mit 2 Kindern gekommen und 2 sind hier geboren worden. Wir waren für diese jungen Leute Tag und Nacht erreichbar, mit Betonung auf Nacht. 7 Tage in der Woche, 24 Stunden pro Tag. Man könnte sie nicht programmieren und sagen, jetzt darfst du keine Not haben. Jetzt, so haben wir es uns auf jeden Fall vorgestellt. Jetzt haben wir unsere Privatzeit. Wir waren einfach für sie da. Sie haben sich daran gewöhnt. Und dann haben wir angefangen zu merken, an uns selbst, als Ehepaar, meine Frau und ich, wie auch vor allem an unseren Kindern, haben wir gemerkt, das ist nicht gut. Und wir haben angefangen, um unser Familienleben Grenzen zu machen, wo wir einfach Zeit genommen haben, wo wir für uns selbst waren als Familie. Und wir mussten darauf achten, dass diese Grenzen eingehalten wurden. Das haben die jungen Leute zuerst gar nicht verstanden, denn die waren gewohnt, ja, wir waren immer für sie da. Und dann fiel das Wort Ego und so weiter. Aber im Laufe der Zeit haben sie gemerkt, wir konnten ihnen aus der Geborgenheit einer geschützten Ehe und Familie sie besser dienen als vorher, wo gar keine Grenzen um unsere Familie und unsere Ehe waren. Ich denke, Grenzen im guten Sinn, im positiven Sinn, sind sehr wichtig. In meiner Vortragstätigkeit, ich halte solche Vorträge seit bald 30 Jahren, bin ich in verschiedenen Ländern unterwegs, komme gerade mit Susanne, meiner Frau, aus Südtirol, aus Italien. Wir waren vor einigen Jahren mit unseren 4 Kindern in Sizilien. Ich habe jeden Abend Vorträge gehabt Unter dem Tag könnten wir als Familie einiges besuchen. Und da gibt es in Sizilien sehr gut erhaltene griechische Ruinen. Und an einem Morgen, als meine Frau etwas länger ausgeschlafen ist, ging ich mit den vier Kindern vor dem Sonnenaufgang und besuchte eine dieser Anlagen in Agrigento. Und gerade als die Sonne aufgegangen ist, habe ich mein Neues Testament genommen. Wir setzten uns auf die Treppe von diesem Tempel. Und ich las mit den Kindern den Eingangstext zu unserer Botschaft heute Abend in Apostelgeschichte, Kapitel 17. Sie haben das auf Ihren Blättern, die Verse 16 bis 27. Das ist der Grundtext von dem, worüber ich rede heute Abend. Paulus wartet in Athen auf seine Reisegefährten. Und da lesen wir, während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, war er im Innersten empört, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. Und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die auf dem Marktplatz antraf. Und sie haben ihn eingeladen, zumal sie neugierig waren, auf den Areopag zu kommen, um dort eine Rede zu halten über seine neue Lehre. Und Paulus hat sehr clever angefangen. Er hat den Leuten dort abgeholt, wo sie sind, wo sie waren, um ihnen dorthin zu bringen, wo er sie haben wollte. Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Dort holt er sie ab, wo sie sind. Sie waren Götzendiener, waren stolz darauf, hatten viele Götter. Und sie hatten sogar eine Statue, die einfach dem unbekannten Gott gewidmet war, um sicher zu sein, dass sie alle abgecheckt hatten. Und Paulus spricht das an. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, auf dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Wir sehen also, wie er die abholt, wo sie sind, um ihnen dorthin zu bringen, wo er sie haben will. Was ihr da nämlich verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch eben nun bekannt. Er ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Jetzt bringt er sie dorthin auf einem für sie ungewohnten Boden, dort, wo er sie haben will. Er wohnt nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, und jetzt kommt, das ist jetzt unser Text von heute Abend, jetzt sind wir bei der Wurst, ja, wir sind am Kern der Sache. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das gilt meiner Heimat in Kanada, das gilt der Heimat meiner Frau, Susanna, sie ist Schweizerin. Und das gilt auch Deutschland. Für jedes Volk hat Gott im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll, zu welchem Zweck. Gott tat dies, damit die Menschen ihn suchen, innerhalb von ihren Grenzen, die Zeit, die er ihnen gibt. Gott tat dies, damit die Menschen ihn suchen und ihn vielleicht ertasten und finden könnten, obwohl er in Wirklichkeit einem jeden von uns nicht fern ist. Wir sehen in diesem Predigt drei Bereiche vom Wirken Gottes. Erstens, er ist Schöpfer aller Dinge. Er ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Zweitens, er ist Retter der Menschen. Gott tat dies, damit die Menschen ihn suchen. Er will gefunden werden, damit sie gerettet werden können. Drittens, er ist Gott der Völker, das ist unser Thema heute Abend. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, in welchen Grenzen es leben soll. Also die Grenzen der Völker sind schlussendlich von Gott verordnet. Trotz allen politischen Wirren und hin und her und Kriegen und weiß ich nicht was, die Grenzen der Völker sind von Gott verordnet. Und das kommt nicht nur in diesem Zusammenhang im Predigt von Paulus zum Ausdruck, das würde genügen, denn das ist eine geoffenbarte Wahrheit Gottes, was wir hier lesen. Aber in Bezug auf das jüdische Volk, auf Israel, heißt es, als der Höchste der Nationen, jetzt sind wir bei 5. Mose 32,8, als der Höchste der Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker in diesem Fall, in diesem geschichtlichen Zusammenhang, nach der Zahl der Söhne Israel. Als Gott Abraham berufen hat, aus einem fremden Land hierhin zu kommen, gab es schon Völker. Und wir werden auf das eingehen, warum Gott den Juden dieses Land gegeben hat. Aber auch die andere Völker ringsherum, sie brauchen auch ihr Platz an der Sonne. Und so hat Gott die verschiedenen Völker voneinander geschieden, nach dem, was sein Volk, das jüdische Volk, auch an Land brauchte in diesem Zusammenhang. Wir haben wieder hier, dass Gott die Menschenkinder voneinander schied. Good fences make good neighbors. Gute Zäune machen gute Nachbarn. Die Leute werden voneinander geschieden. Wir leben in einer Zeit, wo weltweit, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, sei es militärisch oder was auch immer, sind viele Bestrebungen im Gange, die Völker zusammenzuführen. Was schlussendlich gipfelte in der Ankunft vom Antichrist, der die ganze Welt dann regieren wird. Gott scheidet Menschen voneinander. Das wirkt zuerst ein bisschen befremdend in einer Zeit, wo alles zusammengeführt werden sollte, vereinheitlicht werden soll. Warum tut Gott die Menschen voneinander scheiden? Warum hat der Schöpfer in seiner Weisheit eine Trennung der Völker verordnet? Erstens, good fences make good neighbors. Das ist was Gesundes. Wenn klare Grenzen sind, dann wissen die Leute, woran sie sind. Zweitens, er hat ihnen von jedes Volk seine Grenzen gegeben, damit die Menschen ihn suchen. Gott tat dies, damit die Menschen ihn suchen und ihn vielleicht finden könnten. Und dann gibt es einen dritten Grund, was ich bis jetzt nicht behandelt habe. Trennung bewirkt Vielfalt. Wir sehen in der Natur überall Vielfalt. Gott hat nicht ab Fließband geschaffen. Stellt euch vor, ihr würdet alle aussehen wie ich, lauter kleine Whiskenklons. Das wäre grauenhaft. Ja? Gott liebt Vielfalt. Gott selber in seinem Charakter ist sehr vielfältig. Jedes Mal, wenn ich meine, ich habe ihn im Griff und verstehe, gibt es, pups, wieder eine Überraschung. Ja? Und gerade Trennung bewirkt Vielfalt. Wir sehen das, wie gesagt, in der Natur. Gott hätte natürlich eine einzige Art von Blütenbau schaffen können. Das hat er aber nicht gemacht. Es gibt ganz unterschiedliche Formen und Farben und Größen von Pflanzen, wie auch von allen anderen Lebewesen. Ich habe draußen einen Büchertisch aufgebaut und ich möchte darauf aufmerksam machen, dieses Buch, die ersten Gipfelstürme, wie auch der Natur auf der Spur im Frühlingswald, sind zwei Bücher, die Ihnen die Augen öffnen würden für Gottes Vielfalt in diesen genannten Lebensräumen. Es ist nämlich so, dass Lebewesen, die im Tiefland leben, können auch im Hochgebirge leben, aber dann haben sie eine andere Form. Die Mohnblumen, die im Tiefland zwischen Getreide und den eher windgeschützten Orten wachsen, können einen langen Stängel haben. Die Alpenpflanzen, und dazu gehört auch der Alpenmohn, die haben in der Regel kurze Stängel. Denn dort gibt es einen ständigen, starken Wind. Und ein langer Stängel wäre eher vom Nachteil in solchen windigen Gebieten. Also diese Pflanzen können miteinander kreuzen. Sie sind ja verwandt, obwohl sie verschiedene biologische Arten sind. Aber Gott schuf Grundtypen von Leben, aber im Erbgut von jedem Grundtyp sind sehr viele Variationsmöglichkeiten gespeichert. Deswegen gibt es so viele verschiedene Rassen von Menschen. Aber diese Vielfalt kann nur kommen, wenn die Lebewesen voneinander getrennt sind. Die einen im Alpenraum und die anderen im Tiefland. Die einen Menschen in Afrika und die anderen in Indien, die anderen in Europa. Die Vielfalt kommt durch Trennung. Geografische Trennung bewirkt die von Gott gewollte Vielfalt der Völker. Ich habe in Kanada Biologie studiert und unterrichtet, Geographie und Geschichte, wie auch meine Muttersprache Englisch. Und als Geograf weiß ich, dass ein Gebiet den Menschen, die dort leben, prägt. Die Menschen prägen das Gebiet und das Gebiet prägt den Menschen. Es ist nämlich so, Menschen, die in einer Wüste leben, meine Frau und ich reisen übernächste Woche nochmals nach Israel. Wir sind 2-3 Mal im Jahr dort. Ich bin selber jüdische Abstammung und ich arbeite mit einer großen israelischen Universität als archäologischer Fotograf. Ich mache die Aufnahmen für die Ausgrabung und auch im Archiv in der Universität. Und wir bereisen das Land sehr oft. Wir machen auch Studienreisen, alttestamentliche Studienreisen, vor allem für Ehepaare. Und es ist ganz klar, dass Menschen, Kinder zum Beispiel, die in eine Wüste, wie diese Beduinenkinder hier, die in eine Wüste aufwachsen und leben, die sind anders als Schwaben. Die sind einfach anders. Ja? Das Gebiet, die ganze Kultur, die Umgebung prägt. Und ich möchte nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Das ist eben das Schöne dieser Vielfalt. Komme gerade aus Italien, Viva Italia. Da kann ich wieder mal fahren, wie ich will. Ja? Ja, ich hab's gehört. Ja. Ich liebe Italien. Ich liebe die Italiener. Ich bin unheimlich gern auch hier heute Abend. Ich liebe auch dieses Land. Meine besten Freunde sind Deutsche. Ich liebe meine Heimat Kanada. Ich liebe die Schweiz. Denn jedes Land hat seine Prägung und jedes Gebiet innerhalb von einem Land hat seine Prägung. Und es ist auch gut so. Trennung, voneinander scheiden, bewirkt den Gott gewollten Vielfalt, sei es in der Natur oder bei den Menschen. Ich selber, wie gesagt, komme aus Kanada. Und Sie können sich vorstellen, wie stolz ich bin seit der Olympiade. Ja. Ich bin in einem sehr großen Land aufgewachsen. Man kann diese Nationalstraße in Kanada eine Stunde fahren, ohne ein einziges Auto zu sehen. Stellt euch vor, der A8, ohne ein einziges Auto zu sehen. Ja? Bin nicht einmal auf der A8 im Stau gesteckt, sondern 12 Kilometer vor Stuttgart auf der 81. Ich habe eine Stunde mehr Zeit gegeben als normal, aber die war sehr schnell aufgebraucht. Aber in Kanada ist das Stauproblem mindestens in großen Gebieten gar nicht da. Und das prägt uns, diese Weite. Wir sind auch ein Pionierland. Damals, wenn eine neue Familie auf der Prairie oder wo auch immer als Pionier eingezogen ist, haben alle schon anwesenden Familien eine Woche lang ihre Arbeit ruhen lassen, ihre eigene Arbeit. Und sie haben die Neuankömmlinge geholfen. Die Männer haben Scheune und Haus gebaut. Und die Frauen haben die neue Frau geholfen, die Konserven, das Eingemachte für den Winter vorzubereiten. Denn jeder wusste, diese neue Familie, sie müssen bereit sein, wenn der Winter eintrifft. Und diesen Pioniergeist, das prägt uns Kanadier ein Stück weit bis heute. Ich weiß noch, ich sitze in der Eisenbahn in Kanada und da kommt der Schaffner. Er hat mich nie im Leben gesehen, er wird mich nie wiedersehen. Aber wir sind sofort ins Gespräch. Er will wissen, wie meine Frau heißt und wie viele Kinder ich habe und dies und jenes und wie es ihnen in der Schule geht und so weiter. Und alle ringsherum da mischen sich in dem Gespräch ein. Wie oft erlebt man sowas in einem europäischen Zug, mindestens mitteleuropäischen Zug. Ja? Wir sind einfach irgendwie ein bisschen offener. Ja? Und da kam ich und heiratete eine Schweizerin, die zwischen den Bergen eingeengt aufgewachsen ist. Und es ist keine Woche gegangen, da habe ich mit einem Riesenfrust meine Frau gefragt, ja, sage mal, Susanne, gibt es nirgends in diesem Land, wo es niemanden gibt? Selbst auf den Matterhorn wimmelt es von Deutschen, die abstürzen, ja. Und irgendwie, das war für mich ein Riesenfrust. Jedes Mal, wenn man etwas ändern will am Haus, muss das im Gemeindeamt ausgeschrieben sein. Die Pläne müssen ausliegen. Jeder von den Nachbarn kann sehen, was man vorhat und sein Senf dazugeben. Ja, man kann nicht mal eine Hundehütte bauen, ja, ohne Erlaubnis und so weiter. Und dann habe ich Nachbarn. Das ist ja wahnsinnig, ja? Also so eng und so in sich gekehrt. Und wenn der Ball unserer Kinder über diesen heiligen Zaun fliegen würde, da gäbe es schon den dritten Weltkrieg, ja? Und so weiter. Also ich kann euch sagen, in Kanada sind solche Typen wie diesen Nachbar bei uns schon längst ping, ping erledigt, ja? Also, das nennt man natürliche Auslese, alla Darwin, ja. Und in mir baute sich ein Riesenfrust gegen den Schweizern auf, ausgenommen meine Frau. Also ich habe gedacht, so ein Land, und so Bünzli-Typen und so weiter und so fort. Aber dann musste ich eigentlich mich ein bisschen selber an den Ohren nehmen. Und es ist mir aufgefallen, das, worüber ich als Kanadier stolz war, diese Offenheit und dieses Aufeinanderzugehen und so weiter. Ich sage immer, die Stärken eines Menschen sind zugleich seine Schwächen. Und diese Offenheit birgt in sich die Gefahr von Oberflächlichkeit. Ja, du bist bei uns Nordamerikanern der beste Freund und 2 Tage später, wie heißest du eigentlich? Verstehst du? Das ist einfach die Kehrseite. Und ich habe gemerkt, die Schweizer sind eher konservativ. Ja, und es ist nicht ganz einfach, meine Nachbarn kennenzulernen. Wenn man sie aber kennenlernt, da geht es mehr in die Tiefe. Und ich habe angefangen, solche Dinge zu schätzen. Ich war gewohnt an der Weite, aber diese Enge, das prägt den Schweizern. Und sie haben nicht die großen Flächen, wo jeder sein Hundehaus bauen kann, wie er will und so groß, wie er will und so weiter. Da braucht es gewisse Gesetze und so weiter, schon geografisch gegeben. Und ich müsste mich innerlich korrigieren lassen von Gott. Und jetzt ist es soweit, ich liebe die Schweizer. Wenn ich hier nach Deutschland komme, die Deutschen fangen an, über die Eidgenossen ihre Witze zu machen, da gehe ich auf die Barrikaden für die Schweizer bei euch. Hingegen, wenn ich in der Schweiz bin, und dann fangen die Schweizer an, über die Deutsche, so wie man so sagt, ja, zu schimpfen, da gehe ich auf die Barrikaden für die Deutschen. Und ich habe eine Tochter, sie war einiges über 30, als sie heiratete, denn sie hatte sehr hohe Vorstellungen, was sie für einen Mann will. Fast ein Ding der Unmöglichkeit, was sie sich vorgestellt hat, ja. Und eine der Dinge war Schweizer oder Kanadier. Schweizer wie die Mutter, Kanadier wie der Vater, aber ja kein Deutscher. Tut mir sehr leid. Und mit wem ist sie seit letzten Juni verheiratet? Einen Schwaben aus Stuttgart. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo sie von der zukünftigen Schwiegereltern nach Hause kam, ihr Andi hat sie dorthin geführt, um seine Eltern kennenzulernen. Sie kam in Tränen wieder in die Schweiz. Papi, kann ich diesen Mann überhaupt heiraten? Du musst dir vorstellen, die Mutter hat so ein wunderbares Essen vorbereitet. Und was sagt mein Andi? Man kann es ja essen. Ich sage, aber Christa, aber geht's noch? Das ist der höchste Lob, den ein Schweizer seine Frau überhaupt gibt. Ja? Also jedes Land, seinen Charakter, jedes Volk. Und unterdessen sind sie total verliebt, die beiden. Ja? Der Schwaben, die Schweizerin. Nun, in diesem Sinn, zumal Grenzen von Gott gegeben sind, ist Deutschland eine Gabe Gottes. Und ein gesundes nationales Bewusstsein ist ein Ausdruck des Danks dafür. Einen gesunden nationalen Bewusstsein zu pflegen, ist was Schönes. Es ist nichts anderes als ein Dankeschön an Gott, der euch Deutschen dieses wunderbare Land geschenkt hat. Und ich weiß, wie ich mich gefreut habe, als bei der vorletzten, was war der vorletzte, der Fußball-Weltmeisterschaft oder Europa? Europa, ja. Plötzlich, ich komme fast jede Woche nach Deutschland mit Vorträgen und überall deutsche Flaggen, das war was Neues. Man bekannte sich zu der deutschen Flagge plötzlich. Ich habe gedacht, wow, ist das super. Meine Frau aus Schweizerin hat sich riesig gefreut, dass sie das gemerkt hat. Ja? Denn Deutschland ist schlussendlich eine Gabe Gottes. Die Grenzen von Deutschland sind von Gott verordnet. Auch die Zeit, die euch gegeben ist innerhalb diesen Grenzen, ist von Gott verordnet. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einem gesunden nationalen Bewusstsein und Nationalismus. Nationalismus ist natürlich das Übertreiben von dem nationalen Bewusstsein. Wir, Bauchnabel der Welt, unsere Rasse und so weiter. Die Schweizer können genauso Nationalisten sein. Ich war auch als Kanadier Nationalist, als ich in die Schweiz kam. Das war nicht gut. Aber die Tatsache, dass es einen pervertierten Nationalismus gibt und gegeben hat, ist kein Grund, den nationalen Bewusstsein zu vernachlässigen oder sogar zu verachten. Man darf das Baby nicht mit der Badewasser wegschmeißen. Die Tatsache, dass manche fressen, ist kein Grund, aufzuhören mit Essen. Und die Tatsache, dass manche es übertreiben mit dem Nationalismus, ja, Rechtsextremen und weiß ich nicht was, ist kein Grund, den nationalen Bewusstsein zu unterdrücken, zu vernachlässigen oder sogar zu verachten. Ganz besonders in einer Zeit, wo man diese Grenzen verwischen will und eine Einheitsmasse produzieren will hier in Europa. So Europa aus einem Guss quasi, wo alles genormt und geregelt wird, bis geht nicht mehr. Ist es vielleicht gut, dass wir daran denken, dass Deutschland ein Geschenk Gottes ist. Nun freilich lebe ich oder bin ich aufgewachsen in einem Land, das, wo sehr viele Nationalitäten eingewandert sind. Und das prägt Kanada. Aber das ist eine historische Entwicklung. Das ist über Jahrzehnten, ja sogar ein paar Jahrhunderten so geworden. USA auch. Ja, das sind historische Entwicklungen. Und wir in Kanada sind stolz darauf, dass wir zusammengesetzt sind als Menschen aus Deutschland, China, Japan und weiß ich nicht wo alles. Ja. Das ist eine Prägung von unserem Land. Und wir schätzen es gar nicht, wenn eine Volksethnie sich absondert und quasi im Ghetto lebt. Und auf der anderen Seite sind wir sehr dankbar für die verschiedenen kulturellen Einflüsse, die jedes Volksgruppe nach Kanada gebracht hat. Ja. Und, aber das ist eine historische Entwicklung. Man kann nicht innerhalb von einer Generation quasi so etwas mit Gewalt von oben einfach herbeizwingen. Ein Europa, wo alles genormt wird, bis geht nicht mehr. Sonst wird es Probleme geben. Nun, Deutsche sündigen, Buße tut Not. Aber es ist keine Sünde, Deutscher zu sein. Das steht zwar nicht in der Bibel, ist aber biblisch. Deutsche sündigen und Buße tut Not, aber es ist keine Sünde, Deutscher zu sein. Denn euer Land ist euch von Gott geschenkt. Seid im guten Sinn stolz darauf. Pflegt's. Nun, ein Volk hat freilich auch eine Verantwortung für die Ausländer im Lande. Ganz interessant sind ein paar Bibelstellen in Zusammenhang mit Israel und die fremden Völker, die bei ihnen lebten. Den Fremden sollst du, Israel ist angesprochen, du als Volk, den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr in Ägypten gewesen. Bedenket, wie das war, als ihr versklavt war in Ägypten, wie die Ägypter mit euch dann schlussendlich umgegangen sind. Also geht bitte schön anders mit den Fremden in eurem Land um. Die sollen nicht unterdrückt werden und die sollen nicht bedrängt werden. Denn Fremde seid ihr in Ägypten gewesen. Dann gibt es jetzt eine Steigerung bei dieser nächsten Stelle, 5. Mose 10, 19. Auch ihr sollt den Fremden lieben. Das ist schon, dann geht es ein bisschen tiefer, ja. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Also nicht bedrängen und so weiter und unterdrücken, das ist okay, aber lieben. Und da muss ich sagen, wir, die wir Ausländer sind, ich bin kein Schweizer, ich bin Kanadier noch, wohne als Ausländer in der Schweiz. Ich musste meinen Teil dazu beitragen, wenn ich so weitergefahren wäre und auf die Schweizer quasi herabgeschaut hätte und wir Kanadier und die Blöden da, ja, wäre das nicht gut. Es braucht ein gegenseitiges Aufeinanderzukommen. Und ich musste mich innerlich als Ausländer ändern und verändern lassen. Und ich glaube, heute gibt es sehr viele Schweizer, die mich lieben. Und ich liebe sie auch. Und diese Liebe soll praktisch sein. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen. Und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs, also der Überfluss, sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Ewige, euer Gott, und ich sehe von Himmel her, wie ihr mit den Ausländern umgeht. Aber nicht mit den Ausländern, jetzt kommt nochmals eine Steigerung. Du sollst den Bedürftigen und armen Lohnarbeiter nicht unterdrücken, sei er einer von deinen Brüdern oder von deinen Fremden. Das ist interessant. Deinen Fremden, die in deinem Land wohnen. Und wie gesagt, ich musste mich als Ausländer verändern lassen, dass die Schweizer mich als einer von ihren betrachtet hat. Ich denke, die meisten Schweizer meinen, ich wäre Schweizer, abgesehen von der Sprache. Ja. Weil ich habe mich sehr vieles angeeignet, ja, und Ansichten und so weiter. Deinen Fremden. Wie ihr das anwendet und wie das für euch so im Alltag aussieht, ich bringe einfach den Bibeltext und überlasse das Gott, euch deutlich zu machen, was das für sie bedeutet. Es ist natürlich so, wenn unsere Politiker, aus welchen Gründen auch immer, eine falsche Ausländerpolitik betreiben, dann ist es kein Wunder, wenn die Deutsche oder die Schweizer die Faust im Sack machen und gefrustet sind. Zwei unserer Töchter, die zwei Ältesten, sind Lehrerinnen und eine davon hat ein paar Jahre in einer Schule in Zürich unterrichtet, in ihrer Klasse ein einziger Schweizer, alles andere Ausländer. Und dann sage ich, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Ja. Dann kommt der Frust, da kommt der Hass und so weiter. Nun, der Mensch vereinigt sich gegen die Anweisungen Gottes. Gott will, dass die Menschen sich voneinander trennen, die verschiedenen geografischen Gebiete, die er geschaffen hat, besiedeln. Aber eben, es gibt Machtmenschen, die dagegen handeln. Gott hat schon Adam und Eva gesagt, als er sie segnete, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Denn nur indem ihr hinausgeht und die Erde füllen, kommt die gottgewollte Vielfalt bei den Menschen zum Ausdruck. Und nach der Sinnflut genau dasselbe. Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Und wenn die Menschen nach der Sinnflut hinausgegangen wären, die einen so in die Richtung, die anderen in die Richtung, sie hätten sich voneinander getrennt, wenn sie diesem Befehl gefolgt wären, wisst ihr, was passiert wäre? Es wären ganz natürlich verschiedene Sprachen entstanden. Sprachen gehört zur Vielfalt. Verschiedene Sprachen, das ist was Schönes. Ja, das ist was Bereicherndes. Das wäre ganz natürlich geschehen. Und dann die verschiedenen Rassenmerkmale und so weiter. Die kommen klimabedingt und so weiter, je nachdem, wo die Menschen leben. Nun, die ganze Erde hat zuerst einmal, und das ist nicht schlecht, ein und dieselbe Sprache und ein und dieselbe Wörter. Bis sie sich voneinander trennen, werden sie quasi nur eine Sprache reden. Und sie sprachen ans Werk. Wir bauen uns eine Stadt, okay, mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Ja, wieso? So wollen wir uns einen Namen machen, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Gott sagt, füllt die Erde, und sie sagen quasi, nein. Wir machen uns einen Namen. Wir bauen einen Turm als Symbol unserer quasi Einheit und so weiter. Ihr müsst euch vorstellen, was das für Arbeit gekostet hat. Jeder Bauer musste wochenlang seine Felder verlassen. Jeder Handwerker seine Werkstatt schließen. Bauen, bauen, bauen an diesem gemeinsamen Produkt her. Das ist Wahnsinn. Aber das war eine bewusste Rebellion gegen Gottes ausgesprochene Wille. Füllt die Erde. Nein, wir wollen nicht zerstreut werden. Es gibt ein sehr interessantes Büchlein draußen auf dem Büchertisch, der Turmbau zu Babel, Mythos oder Wirklichkeit. Mein Kollege Fred Hartmann, er hat aus der ganzen Welt Turmbauüberlieferungen zusammengetragen und mit dem verglichen, was in der Bibel steht. Es ist nämlich so, ohne dass Menschen die Bibel hatten, sind sie hinausgegangen nachher und überall haben sie von der Turmbau erzählt, von der Sprachverwirrung erzählt und so weiter. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Sinnflut. Es gibt Dutzende und Dutzende von außerbiblischen Sinnflutüberlieferungen, die zustande gekommen sind, weil diese Ereignisse wie die Sinnflut und der Turmbau zu Babel, das steckte den Menschen in den Knochen und sie haben es von einer Generation zum anderen weiter erzählt. In der Bibel haben wir den inspirierten Bericht darüber. Aber es gibt viele Sinnflut- und Turmbau-Überlieferungen. Als der Ewige all dies gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und so hat er ihre Sprachen verwirrt. Und dann sagt er ans Werk, sie haben gesagt ans Werk, wir bleiben zusammen. Er sagt ans Werk, jetzt trennen wir sie. Ans Werk, wir verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. Und was natürlich und sehr sympathisch und schön natürlich entstanden wäre, musste Gott übernatürlich gezwungenermaßen bewirken, verschiedenen Sprachen. Auch hier gibt es ein sehr interessantes Buch auf dem Büchertisch über die Herkunft und Entwicklung der Sprachen. Es ist die vereinfachte Doktorarbeit von Dr. Roger Libby. Und sehr interessant, besonders für die, die mit Kinder und Jugendliche arbeiten, sind die Erinnerungen, die die Chinesen an den Ereignissen, wovon wir in der ersten 11 Kapiteln der Bibel lesen können, von Schöpfung, Sündenfall, Brudermord, Sinnflut und Turmbau zu Babel, was die Chinesen alles über diese Dinge wussten, lange bevor sie eine Bibel in ihrer Sprache hatten. Außerbiblische Hinweise für die historische Richtigkeit, die Ereignisse, wovon wir in den ersten 11 Kapiteln der Bibel lesen können. So zerstreute der Ewige sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiter bauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Ewige die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Nun, was interessant ist, ja, es entstand natürlich sofort diese Vielfalt von Kultur und Sprachen und so weiter, ja, quasi gezwungenermaßen, was natürlich entstanden wäre. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass Machtmenschen, die es auch damals gegeben hatten, immer wieder gegeben hatten und immer noch gibt, möchten Völker vereinheitlichen, künstlich, manchmal mit brachialen Gewalt, Alle sollen sich gleich anziehen. Alle sollen die gleiche politische Meinung haben. Alle sollen die gleiche Religion oder gar keine Religion haben und so weiter. Macht Menschen möchte Völker vereinheitlichen. Und Kusch, ein Nachkommen von Noah, zeugte Nimrod. Und er war der erste Gewalttätige auf der Erde. Ich habe in verschiedenen Orten in Israel ausgegraben, aber seit 7 Jahren in Gat der Philister. Und wir haben gerade vorletztes Jahr einen Tonsiegelabdruck gefunden, ja, worauf dieser Nimrod abgebildet war. Denn unabhängig von dem biblischen Bericht, die Menschen haben diesen Nimrod lange in Erinnerung behalten, bis heute, und sogar als Gott verehrt. Er war der erste Gewalttätige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Ewigen. Darum sagt man, oh, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Ewigen. Und das Wort vor dem ist genau dieselbe Formulierung wie in den 10 Geboten, wo es heißt, du sollst keinen anderen Götter haben vor mir. Nimrod hat sich aufgelehnt gegen Gott. Und er war eigentlich der Radelführer bei der Turmbau zu Babel. Denn der Anfang seines Königreichs war Babel. Er war der, der eben die Völker animieren wollte, gegen Gottes Willen zu handeln. Wir machen uns einen großen Namen und meinte natürlich sich selbst in erster Linie. Also hinter viele Einheitsbestrebungen, also künstliche, forcierte Einheitsbestrebungen, wo Völker unterdrückt werden und zusammengeschmiedet werden zu politischen und religiösen und sonstigen und wirtschaftlichen Einheiten, künstlich, dahinter stecken oft Machtmenschen. Denn seit Nimrod haben viele Machtmenschen im Geiste Nimrods die Völker beherrschen wollen, bis in der Gegenwart. Und diese beiden Herren, die haben natürlich im großen Stil ethnische Minderheiten unterdrückt. Die Sprache wurde verboten. Wenn sie widerspenstig waren, hat man sie verhungern lassen und so weiter und so fort. Es sollte alles vereinheitlicht werden. Und Marshal Tito hat genau dasselbe in der damaligen Jugoslawien gemacht. Die Albaner, die Serben, die Kroaten und so weiter wurden künstlich zusammengehalten als eine politische Einheit. Er, der Machtmensch über das Gebilde, und kaum war er tot, boah, da ging es los in den Balkan. Ja? Man kann nicht Völker, die historisch ihre eigene Entwicklung hatten, innerhalb von einer Generation machtmenschenmäßig zusammen schmieden wollen, wo alle quasi gleich politisch denken und so weiter und so fort handeln sollen, gleichgeschaltet werden. Eine Woche nach der Wende in der ehemaligen Tschechoslowakei war ich schon dort mit Vorträgen. Und ich habe damals mit Schwarz-Weiß einige Fotos gemacht. Das erste Foto, ein Dorf auf dem Land, das die ganze Vereinheitlichung einigermaßen verschont blieb. Und dann diese auf dem Reißbrett in irgendeinem Büro geplanten sozialistischen Städten. Und das war ganz interessant. Mir ist aufgefallen, niemand in diesen Siedlungen wollte auffallen. Ich habe Vorträge am Abend gehalten und da hatte ich eine Masse von Menschen vor mir, alles olivengrün, grau, braun. Und an einem Abend habe ich eine Frau entdeckt, sie hatte Mut zur Farbe, ich ging auf sie zu und habe gesagt, liebe Dame, ich möchte Sie gratulieren für Ihren Mut zur Farbe. Sie wurde noch farbiger, schau gut, so ein bisschen frech, ja? Ja? So eine einheitliche Masse. Ein Jahr später war ich wieder dort mit Vorträgen. Farbtypen überall. Die Menschen haben angefangen, Blumen am Fenster aufzuhängen. Ja? Also hier sehen wir im gewissen Sinn, mindestens einen Teil von Tschechien, die tschechische Seele. Ja? Wir haben Einheit, aber wir haben auch Vielfalt. Und hier macht menschenmäßig einfach vereinheitlichen, bis geht nicht mehr. Übrigens draußen, ich schalte ganz kurz eine Pause ein, draußen gibt es auch kostenlose Schriften. Das Weiße ist ein Blatt, wo alle meine Vorträge aufgelistet sind, wo die nächsten sind, wo und wann und was, sofern bekannt. Und das Gelbe ist für diejenigen, die solche Vorträge in ihren Gruppen zu Hause empfehlen möchten. Das sind alle meine 40 Themen aufgelistet. Aber jetzt, und Sie können diese Informationen regelmäßig bekommen, wenn Sie mir ein Mail schicken. Aber jetzt machen wir unsere Pause, aber wir gehen nicht hinaus. Wir stehen einfach einmal auf und wir singen miteinander ein Chorus. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen soll. Nicht nur die Grenzen, auch die Zeiten der Völker sind von Gott verordnet. Und Gott ist dabei nicht parteiisch. Als er Abraham berufen hat, um seinen Heilsplan hier auf Erden zu verwirklichen, Gott sprach zu Abraham: Ich bin der Ewige, der dich herausführte aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Aber ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft nicht hier in diesem Land leben werden, ein paar hundert Jahre lang. Deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Also der Aufenthalt in Ägypten, ohne den Namen zu nennen, wurde Abraham 3 Generationen, bevor es geschah, vorausgesagt. Nun, wenn Gott sich bemüht, einen Mann, der bereit ist, ihm zu glauben, aus seiner Heimat zu führen und ihm das Land, das er ihm geben will, zu führen, warum kann er nicht sofort Fuß fassen? Er hat sogar das Grab für seine Frau kaufen müssen später. Hat keinen Besitz in dem Land gehabt und seine Nachkommenschaft ebenfalls nicht. Warum nicht? Der Grund wird bald gesagt. Und sie werden zu Sklavendiensten gezwungen, aber ich werde die Nation auch richten, Ägypten, der sie dienen, und danach werden sie mit reichem Besitz ausziehen. Alles, was da bei der Auszug aus Ägypten, ist eigentlich Abraham vorausgesagt worden. Aber warum diesen Aufenthalt in der Sklaverei im Ausland? Und erst in der 4. Generation werden sie hierher zurückkehren. Aber warum nicht sofort? Jetzt kommt der Grund. Denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Die Amoriter waren das Hauptvolk der Kanaaniter. Es gab verschiedene kanaanitische Stämme, aber die meisten waren Amoriter. Und sie hatten von Gott ihr Land und ihre Zeit in dem Land bekommen. Obwohl es ihnen wahrscheinlich nicht bewusst war. Und sie sollen diese 4 weitere Generationen in dem Land leben, obwohl, und das ist das Interessante, Gott im Voraus weiß, irgendwann wird die Zeit kommen, wo das Maß, wie wenn ich das Glas hier mit Wasser fülle und fülle, bis es überfließt, bis das Maß ihrer Schuld voll ist. Bis es richtig zum Himmel stinkt. Und Gott weiß es im Voraus, dass es geschehen wird. Und dennoch gibt er den Amoritern ihre von ihm verordnete Zeit. Wohl wissen, dass sie es nicht nutzen werden. Mit wenigen Ausnahmen, wie etwa ein Rahab. Vielleicht deshalb. Verstehen Sie? Gott ist nicht einmal bereit, sein geliebtes Volk zu bevorzugen, bevor die Amoriter ihre Chance wirklich hatten. Also Gott ist nicht parteiisch bei der Austeilung der Länder. Ja, könnte es sein, dass Abraham und seine Leute militärisch nicht stark genug gewesen wären, zu jener Zeit das Land einzunehmen, von wegen. Abraham wurde in Hochachtung von den kananitischen Fürsten gehalten, denn sie haben erlebt, wie er 5 Könige aus Mesopotamien geschlagen hat, um seinen Neffe Lot zu befreien und die ganze Beute von Sodom und Gomorra an den Königen zurückzubringen. Kananitische Könige. Er hat eine stehende Armee von schlagkräftigen Männern. Er wäre ohne weiteres in der Lage gewesen, mit brachialen Gewalt Teile von Kanaan zu erobern. Aber jetzt lesen wir 1. Mose 48, 21 bis 22. Gott hat Abraham und Sarah Isaac geschenkt. Isaac bekommt Jakob, der von Gott als Israel umgenannt wurde. Und er hat von seinen verschiedenen Frauen diese Söhne gehabt. Und dann hat er ihre Erbe eingeteilt. Und dann Israel, also Jakob, sprach zu Josef: Sieh, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Deswegen hat Josef verordnet, dass seine Gebeine mitgenommen werden. Er wusste das im Voraus. Ich meine, das ist schon Abraham gesagt worden. Ja. Und dann sagte er zu Josef: Und ich gebe dir als Erbe, wenn dein Stamm einige hundert Jahre später zurückkommt, ich gebe dir einen Bergrücken, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und meinem Bogen genommen habe. Also wir sehen hier, allein anhand von dieser Aussage, die Israeliten wären militärisch in der Lage, die Amoriter mindestens teilweise zu vertreiben. Das war nicht der Grund, warum sie ihre Aufenthalte in Ägypten machen müssten. Ich meine, es war für sie auch wichtig, aber Gott sagt, wegen diesem heidnischen Volk, das sich nicht bekehren wird, ich gebe ihnen aber dennoch ihre Chance und erst in der 4. Generation. Also Gott ist nicht parteiisch. Und Gott ist auch nicht willkürlich. Also die Deutschen haben so und so viele Jahre und dann ist Schluss quasi, ja? Nein, nein, nein. Denken wir an die Geschichte von Jona. Und das Wort des Ewigen erging an Jona: Gehe nach Nineveh, grauenhafte Stadt. Furchtbare Menschen, die Nineviter. Gehe nach Nineveh, der große Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Denn er und sein Volk hatten viel unter diesen Assyrer von Nineveh leiden müssen. Die Assyrer von Nineveh war die Hauptstadt von Assyrien, die sind ins Land der Israeliten einmarschiert, schwangere Frauen wurden aufgeschlitzt, der Embryo an der Ferse genommen, der Kopf gegen die Wand geschmettert. Und jetzt soll Jona zu diesen Bestien gehen und ihnen die Möglichkeit geben, Buße zu tun? Er soll ein Strafgericht aussprechen, was ihnen womöglich veranlassen würden, Gott anzuflehen um Erbarmen? Nein, die sollen das Gericht Gottes erleben. Er ging in eine gegengesetzte Richtung. Aber dann der Aufenthalt im großen Fisch und so, und wird ausgespuckt und kommt hin, und da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh, so lange Reise übrigens, gemäß dem Wort des Herrn, und rief und sprach: 40 Tage und Nineveh ist zerstört, ich hoffe, dass niemand das hört. Es war bestimmt kein menschlich bevollmächtigter Predigt, was er da ausgesprochen hat. Aber Gottes Geist war dahinter. Ein unwilliger Prophet. Ihr werdet vielleicht merken, dass ich mit Herz und Seele bei meinem Predigt heute Abend dabei bin. Ja? Es brennt mir richtig. Ja? Ja, ich bin fest davon überzeugt, aber Jona, ja, nach 40 Tagen in Nineveh zerstört. Da glaubt, oh nein, denkt Jona, genau was ich befürchtet habe. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Das wäre mal interessant. Angela und Co. im Sacktuch. Ja? Und das Wort erreichte den König von Nineveh und er stand von seinem Thron auf und legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Jetzt kommt die Willkür eines orientalischen Potentaten. Und er ließ den Nineveh auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Sie fahren ins Allgäu und alle Kühe haben Sacktuch. Das wär's, ja. Gut, es ist Willkür von diesem orientalischen König, ja. Aber die machen auf jeden Fall ganze Sache. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sagt der König, und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Sohnes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, nicht ihre Worte. Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten und er führte seine Drohung nicht aus. Meines Wissens ist das einzige Volk in der ganzen Geschichte, der im Voraus wusste, wo der Sekundenzeiger auf ihre Uhr stand. Ich bin kein Prophet, ich kann nicht sagen, wie lange Deutschland als Deutschland existieren wird. Aber die haben es gewusst, noch 40 Tagen. Und als sie Buße taten, war Gott bereit, sein Gericht zurückzuhalten. Später kamen sie daran, aber zu der Zeit nicht. Nun, im Lichte von all dem, was wir gelesen haben und miteinander studiert haben, welche Verantwortungen haben Christen für ihr Volk? Welche Verantwortung haben die Schweizer für die Schweiz? Und die Deutschen für Deutschland und für die Deutschen. Wir lesen in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Für Könige, Königinnen und alle, die in Hoheit sind, auch wenn er Schwule ist. Damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Gott schenkt den Deutschen ein wunderbares Land. Das Land muss regiert werden. Natürlich, die Regierenden sind Menschen, sündhafte Menschen, fehlerhafte Menschen, teilweise korrupte Menschen. Aber wir haben ganz klar als Christen den Auftrag zu beten. Dass das, was wir an Freiheiten haben und an Frieden und Ordnung im Land haben, dass das behalten werden kann. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Erlöser, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, indem es Frieden innerhalb von diesen gottgegebenen Grenzen gibt und Ordnung innerhalb von diesen gottgegebenen Grenzen gibt. Und das sind unsere Politiker gefragt und wir haben nicht in erster Linie über sie zu schimpfen, sondern für sie zu beten. Und jetzt schließt sich der Kreis, denn im Paulus predigt in Athen, sagt er, Gott tat dies, Er gab jedes Volk sein Land für eine bestimmte Zeit, damit die Menschen ihn suchen und vielleicht ertasten und finden könnten, obwohl er in Wirklichkeit einem jeden von uns nicht fern ist. Gott will, dass es den Deutschen gut geht, damit sie ihn suchen. Und Gott erhört die Gebete von einem Volk. Er hört sie. Zweiter Weltkrieg. Die Engländer sind mit der Hauptteil von ihrer Armee über den Ärmelkanal gleich am Anfang vom Krieg geeilt, um Frankreich zu Hilfe zu stehen. Sie haben nicht damit gerechnet, dass König Leopold von Belgien schlapp machen würde, hat kapituliert und so könnte die Wehrmacht ungehindert über Belgien, Holland bis an die Küste der Normandie marschieren und habe die englische Armee an der Küste, wir sind jetzt am Anfang vom Krieg und nicht am Ende, an der Küste von der Normandie eingekesselt. Da wurden Schiffe gesenkt im Hafen. Die englische Armee saß in der Falle. Ein Riesenkriegsschiff gesenkt am Hafeneingang, gab es keine Möglichkeit mehr mit Schiffen, große Schiffe, die Armee zu erretten. Hermann Göring sagt, die Armee soll nicht schießen. Sie soll nur ihre Stellung halten. Ich schicke die Flugzeuge. Und die kamen nicht. Die kamen nicht. Und die deutschen Soldaten haben gesagt, warum kommen die Flugzeuge nicht? Die kamen nicht. Und dann haben sie gesehen, wie die englische Armee vor ihren Augen evakuiert wurde. Denn auf der anderen Seite von Ärmelkanal hat ein Alkoholiker zum Gebet ausgerufen. Winston Churchill ging ans BBC und sagt, unsere Männer sind in der Falle. Es gibt keine Hoffnung für sie mehr. Nur Gott, der Allmächtige, kann uns helfen. Geht in euren Kirchen, geht in euren Freikirchen, geht in euren Synagogen und flehe zu Gott. Und in der Nacht wurde der Ärmelkanal ausnahmsweise spiegelglatt, 3 Nächte lang, eingehüllt in einem leichten Nebel. Und da gingen sie, die Großväter, die Teenager-Söhne, die Frauen, die Bräute, mit kleinen Fischerbooten, alles, was nur schwimmen konnte. Und sie haben die englische Armee errettet. Und wenn Gott bereit ist, Entschuldigung, ich greife hier keine Partie der Sache. Ich bricht einfach aus der Geschichte. Wenn Gott einen Gebetsaufruf von einem Alkoholiker so erhören kann, stellt euch vor, wir würden in unseren Gemeinden hier in Deutschland für Deutschland, für die Bundesländer beten. Ich habe diesen Predigt in eine Gemeinde gehalten. Ich habe geharnischte Briefe nachher bekommen. Die Ältesten haben mich nie mehr eingeladen. Wir sind Himmelsbürger. Ja, wir sind Himmelsbürger, die aber auf der Erde leben. Und Deutschland ist ein Geschenk Gottes. Beten. Und wer betet? Der wird oft zum Handeln ausgerufen. Gott will grundsätzlich Ruhe und Ordnung im Land, damit Menschen ihn suchen und finden können. Das ist das, was wir gelesen haben in Timotheus und in Apostelgeschichte 17. Gott will grundsätzlich Ruhe und Ordnung im Land, damit die Menschen ihn suchen und finden können. Oft denken wir, erst wenn es den Menschen schlecht geht, werden sie ihn suchen. Nein. Das ist nicht Gottes erste Methode. Allerdings, missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat, dann kann Gott härter reden. Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Ich predige hier nicht ein Wohlstandsevangelium, das ist ferne davon. Aber prinzipiell will Gott dieses Land segnen, damit Menschen aus Dankbarkeit ihn suchen. Es ist nicht in erster Linie seine Wille, dass es den Deutschen schlecht geht, dass sie ihn suchen. Wenn aber diese Güte Gottes missachtet wird, dann kann Gott deutlich reden. Wir lesen hier in Amos Kapitel 3, Vers 6. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, S-T-A-D-T, und der Ewige hat es nicht bewirkt? Mir war vor einigen Jahren aufgefallen, bei meinen Vatern in der Schweiz und hier in Deutschland, da wurde gerade beworben für eine neue Fernsehsendung aus den Staaten. Riese Plakate, eine leicht bekleidete Frau, ränkelt sexy auf einem Bett. Sex in the City. Nun, the City. Da gibt es in Nordamerika nur eine Stadt, die the City genannt wird, und das ist New York. Und es vergingen gar nicht so viele Wochen. Jemand rief mich an. Richard, hast du im Fernsehen gesehen? Ich sagte, nein, ich habe keinen Fernseher. Dann schalt bitte das Radio ein. Es war 11. September. Da brauchte ich gar nicht lange zuhören. Und ich war nie so dankbar, dass wir keinen Fernseher hatten als an jedem Tag. Was brauche ich zu sehen, wie Menschen aus Hochhäusern springen? Es war nicht nötig. Meine Frau hat gemeint, er dreht ja durch. Ich lag auf dem Teppich in der Stube und schrie zu Gott. Für die Feuerwehrleute, für die Polizisten, für die Menschen in den brennenden Gebäuden, für ihre Verwandten zu Hause. Denn es war mir in dem Moment klar, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Ewige hat es nicht bewirkt. In jenem Sommer, im nächsten Sommer, habe ich in Hazor ausgegraben, in Israel. Und in meinem Ausgrabungsequipe war ein Ehepaar aus Texas, ein amerikanisches Ehepaar. Und sie haben erzählt, als sie am Radio hörten, was in New York geschehen ist, hatten sie keine Kinder, beide waren berufstätig, sie sind bei der Heilsarmee, sie gingen zu ihren jeweiligen Arbeitgeber, gib uns eine Woche frei. Am Ende waren es 3 Monate. Wir haben immer wieder telefoniert, können wir nochmals eine Woche anhängen. Er arbeitet in der Leichenhalle und sie im Krankenhaus. Die haben Menschen zum Glauben geführt. Sie haben gesagt, diese hartgesottenen New Yorker, die waren nie so offen wie in den 3 Monaten nach dem 11. September. Also, wenn es nicht durch Güte geht, dann kann Gott deutlich reden. Ich war vor ein paar Jahren eine wichtige Abstimmung bei uns in der Schweiz. Und da wohnte ganz in unserer Nähe eine alte Diakonissin von einem diakonischen Werk bei uns in der Schweiz. Und ich habe gesagt, Schwester so und so, Ihnen geht es nicht mehr so gut mit den Beinen. Darf ich Sie hinfahren zum Abstimmen? Ich stimme nicht ab. Es soll den Schweizer dreckig gehen, damit sie sich bekehren. Ich habe gesagt, Schwester, liebe Schwester, Sie reden nicht von Gott, Sie reden vom Teufel. Da ist ihr fast die Haube abgefallen, ja? Und ich habe ein anderer Vers in Amos zitiert. Wehe denen, die den Tag des Ewigen, und der Tag des Ewigen ist der Tag des Gerichts, wehe denen, die den Tag des Ewigen herbei wünschen. Wir haben nicht mit Endzeitstimmung den Auftrag, den Tag des Gerichts herbeizuwünschen über Deutschland, über deutschen Politiker oder wer auch immer. Wir haben den Auftrag, ganz klar von Gott, zu beten und dieses Land zu pflegen und dafür zu sorgen, dass es das Gemeinwohl gut geht. Und da wird uns Gott genügend Möglichkeiten geben, ihn zu bezeugen. Also, ich weiß nicht, wie ihr eingestellt seid. Jetzt habe ich es halt gesagt und ich weiß nicht, was es für geharnischte Briefe geben wird und so weiter. Aber wisst ihr, mein Vater hat im Zweiten Weltkrieg Deutsche getötet. Das war schon ein eigenartiges Erlebnis für mich, das erste Mal über die Grenze nach Deutschland vor Jahrzehnten zu kommen. Und heute sind, Gott sei Dank, meine besten Freunde Deutsche. Welch ein Wunder. Und so habe ich mein Herz ausgepredigt für euch, für euer Land. Denn ihr seid mir lieb. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dieses Land. Ich danke dir für die Wunden, die geschehen sind. Ich weiß noch, als die Trabis über die Grenze fuhren, meine Frau und ich hupen durch Deutschland gefahren sind und jeden Trabi begrüßt haben. Ich weiß, da sind vieles gelaufen, was nicht so gut ist. Aber doch hast du von Himmel her bewirkt. Ja, du gibst Zeiten und du gibst Grenzen und du kannst die Grenzen auch ausweiten. Das hat wahnsinnig viel gekostet. Aber es liegt in deinem Plan und deinem Wille. Gott segne Deutschland. Gott segne euch Deutschen. Amen.